Hallihallo, herzlich willkommen zu Tischlein deck dich Folge 41. Ich bin hier wieder auf Deutsch unterwegs, ja. Jetzt hat sich's einfach so angefühlt, dass ich mal wieder ein bisschen Deutsch sprechen wollte. Ein bisschen wieder eine deutsche Einleitung und vielleicht dann zum Schluss Spanisch, wenn die Kraft noch reicht. Ich weiß nicht. Heute ist der 26. August und die Veröffentlichung von Folge 40 ist noch nicht abgeschlossen. Das heißt, in diesem Moment ist das ja noch gar nicht da draußen in der Podcast-Welt, was ich da gesagt habe. Diese Folge, die so speziell war, die ein bisschen speziell war. Und das ist also dieses Futurum Anterior oder wie Lacan das auch immer nimmt. Jedenfalls, ich werde gewesen sein. Ja, in Zukunft werde ich derjenige gewesen sein, der da gesprochen hat in Folge 40. Aber jetzt bin ich es ja nur für mich. Das ist, ich könnte es mir immer noch überlegen, diese Folge doch nicht zurückzuziehen. Wieder was rauszuschneiden, ja, was zu elegieren. Das werde ich schon überlegen, glaube ich, weil der eine Part hat mir nicht gefallen ganz zum Schluss. Aber das muss ich mit mir selber ausmachen jetzt hier. Ist nur klar, dass ich auf dieses Futurum Anterior zurückkommen wollte, weil Lacan sagt, dadurch, dass man in die Sprache eintritt, dadurch, dass man sich zum Werkzeug der Sprache macht oder die Sprache als Werkzeug nehmen will, dadurch entsteht so eine Art Futurum Anteriorum, weil ich weiß ja nicht, was wird da rauskommen. Wenn ich mich dem Signifikanten bediene, wenn ich die Worte äußere, dann habe ich eine Intention, aber was wird da rauskommen? Wie wird diese Botschaft ankommen? Das ist ja auch immer bei meiner Schüchternheit die Frage, werde ich dann so selbstbewusst sein, wie ich es mir jetzt vorstellen kann, das zu äußern, oder werde ich dann ins Stocken geraten und ins Stottern und nur noch nach Luft schnappen. Gerade wenn es um Politik ging, habe ich das schon erlebt bei Diskussionen, dass ich dann so aufgeregt war, dann nach Luft geschnappt habe und gar nicht mehr, ja, wie auch immer. Also es geht ja nur darum zu sagen, es ist kontingent, was da passiert in diesem Moment. Es ist nicht planbar, was dann passiert, wenn man sich einmal auf dieses Spiel der Sprache einlässt. So geht es mir hier natürlich auch immer wieder mit dem Podcast. Ja, und in dem Moment äußert man halt was, aber man weiß noch nicht, zu was wird einen das in einer Zukunft dann mal gemacht haben. Zu was wird mich dieses hier gemacht haben, was ich hier äußere? Und hier muss ich dann meine subjektive Überlegung anschließen. Nämlich, was mir gerade im Kopf rumging, war dieses, was das Handeln so schwierig macht. Es gibt verschiedene Punkte, wie Badiou sagt, oder Chancen, wie Bataille sagt. Dieser Punkt, der Punkt, wo sich unsere Welterfahrung in einen Punkt kondensiert, wo man sich entscheiden muss, ja oder nein, die rechte oder linke Abzweigung nehmen. Das ist keine angenehme Situation, sagt Badiou, an einem Punkt zu sein. Das will man nur zwei, drei Mal im Leben erleben. Aber Badiou verwendet diesen Begriff Punkt noch viel weiter als jetzt nur für eine entscheidende Lebenssituation, sondern Punkt, wie ich es verstehe, ja gut, diese interessanten Personen, denen man da begegnen kann auf der Straße, wenn man sich dann der Chance öffnen will, der Chance für das Liebesspiel, dann ist halt die Frage, wo ist dieser Punkt? Der Punkt ist erst da, sage ich mal, wenn diese andere Person irgendwie Gestalt annimmt und als eine besondere Person identifizierbar ist. Wenn es einfach nur eine vorübergehende Person ist, die dann wieder in diese Kontingenz verschwindet, in diese Unendlichkeit der modernen Welt, wo wir mit so viele Leute täglich sehen und selbst mit vielen Leuten interagieren, die wir überhaupt nicht kennen im Supermarkt und so weiter und die wir dann gleich wieder vergessen. Da entschwindet dieser potenzielle Punkt also wieder, sage ich, und das ist halt noch kein Punkt, sondern der Punkt ist dann wirklich echt, wenn man jemanden kennenlernt, zumindest mal den Namen lernt, irgendetwas, was wieder erinnerbar ist. Ja. Das sage ich hier, weil ich auf diese Handlung zu sprechen kommen wollte. Die Handlung ist also etwas, wo man nicht wissen kann, wohin man sich da hineinbegibt. man überstürzt sich da hinein. Ja? Man hat vielleicht einen gewissen Plan, eine Intention. Aber das ist gar nicht mal so nützlich, das alles rational zu begründen, sondern warum nicht auch dem Instinkt vertrauen, habe ich schon einmal gesagt, in Bezug auf Nietzsche. Warum nicht in so einer Situation, wenn man jemanden ansprechen möchte, vielleicht auf den Instinkt vertrauen, aber egal, das ist jetzt hier natürlich zu platt, das ist eine Plattitüde. Ich wollte hier auf etwas extrem Feinsinniges natürlich kommen, nämlich mit dieser Handlung, aber vielleicht kann ich es jetzt einfach nicht ausdrücken, dass man halt nie wissen kann, was einen da erwartet, ne, wenn man handelt. Deshalb bin ich auch so ängstlich und will mich da nie vorwagen, weil man kann es nie wissen. Man entäußert sich, man wird dadurch schon zu einem anderen. Das Handeln ist immer schon ein Böses, habe ich da vorgelesen in Folge 29. Das wusste also schon Hegel. Wer handelt, wer selber aktiv wird, macht sich damit schon zum Bösen. Und was die Moral, was das bloße Gutsein am Bösen auszusetzen hat, ist eben, dass es überhaupt handelt, dass es überhaupt mal diesen Schritt tut, weil dann kann man halt nicht mehr so in der Innerlichkeit schwimmen, in dieser innerlichen Suppe und einfach nur gut sein, einfach alles beobachten, die Welt von außen beobachten und sagen, ja, so, das ist aber böse hier, das ist aber moralisch zu verurteilen. Das ist also die Position des abstrakt guten Gewissens und die verübelt es einfach dem Bösen, dass es überhaupt handelt, dass so wie ich vielleicht ja jetzt meine Lust auf das Böse, meine Lust aufs Böse, die ich da so ausbuchstabiert habe, vielleicht ist sie einfach dadurch zu erklären, durch einen Mangel an Handlungen, dass ich einfach selber zum Handelnden werden will und so in meinem Leben halt immer ein bisschen so passiv bin, ja, die Dinge so auf mich zukommen lasse. Aber das ist ja auch gut, wie Rambeau schrieb, Taten sind nicht das wirkliche Leben, sondern sowas wie Kräfteverschleiß und Nervenschwäche. Also lassen wir die Dinge lieber mal an uns herankommen. Ja. Gut, damit habe ich das hier schon gesagt, was ich sagen wollte. Das ist ambivalent natürlich mit den Handlungen. Jedenfalls, dass man sich da überstürzt, dass man sich da aus sich rausstürzt und nicht wissen kann, wo man sich da reinstürzt, in was für eine Situation, was für einen neuen Punkt, was für eine neue Perspektive auf die Welt, die sich da auftun wird, die so unberechenbar, unvorhersehbar war. Das ist also diese Handlung. Und dann wollte ich vielleicht noch auf was kommen, was mir jetzt aber nicht so einfällt. Ich kann hier hier kann ich das ja vorlesen. Die Lyrics von dem Lied Mit dir schlafen von Alligator, weil ich darauf dann leider gar nicht mehr zu sprechen gekommen bin in Folge 40. Alligator sang da ja, es wird niemand sehen, woran ich gerade denke, Schießbefehl an der Schamgrenze. Plakatwände an Bushaltestationen sind bedruckt nur mit Erotik, alle gucken auf den Boden. Dabei wär's die beste Zeit, es gibt Partner per Knopf und keinen strafenden Gott, der ins Schlafzimmer glotzt. Du kannst lieben, wen du willst und dank moderner Medizin sind wir safe, aber alle wollen Gesellschaftsspiele spielen. Okay, ja, genau, das mit der modernen Medizin fand ich so beeindruckend, dass ihr das sagt. Ja klar, heute haben wir Kondome, aber nicht nur das, sondern dann, selbst wenn es doch schief geht, kann man ja noch abtreiben. Also auch hier ermöglicht uns die moderne Medizin eigentlich was? Den Zugang zur Lust. Ja? Nicht nur das nackte Überleben. Endlich mal, sag ich, ja, endlich mal geht es nicht nur um dieses Palliative in der Medizin, Schmerzlinderung und das nackte Überleben garantieren, sondern hier, dass man jetzt tatsächlich diese Möglichkeit hat, abzutreiben, wenn man gar nicht schwanger werden wollte, dann ist es zumindest legal, soweit ich weiß, hier in Deutschland bis zu einer gewissen Grenze, natürlich 12 Wochen oder was weiß ich, ist ja nicht der Punkt, sondern man weiß immer beim Sex, selbst wenn das Kondom reißt, dann ja, einfach Schwangerschaftstest machen. Und diese moderne Medizin macht es ja eigentlich möglich, dass das alles dann doch nicht so tragisch ist. Klar, muss man schon darauf achten, also dass am besten einfach darauf achten. So, das ist etwas paradox, also dass wir jetzt eigentlich diese viel größeren Möglichkeiten hätten und wie Robert Pfaller schrieb, dann ist aber so eine, ja, eine Epidemie der Lustlosigkeit, der Leere in den Schlafzimmern gibt, dass da ein, ja, dass heute man vielleicht gar nicht mehr so viel Sex hat wie früher. Obwohl es früher noch mit mehr Gefahr verbunden war, aber hier sehen wir halt wahrscheinlich wieder dieses Ambivalente, das Erotische, die Gefahr ist auch das Erotische. Der Mensch strebt immer danach, die Grenzen zu überschreiten. Und ja, das ist dann halt so eine Grenze überschritten früher. Wenn man doch schwanger geworden ist, dann ja, war jetzt diese Grenze mal durchbrochen. Das war dann nicht mehr aufzuhalten, dass da ein Kind heranwächst und es zur Geburt kommt, wenn alles gut geht. Also ja, das war immer das Ungute, das Zwielichtige, was da mitschwang vielleicht früher beim Sex. Und deshalb hat es noch viel mehr Spaß gemacht als heute, wo wir es wohl den Zugang nicht mehr so finden. Und was Alligator hier noch singt, Partner per Knopf, das ist halt ein bisschen, was ich hier ganz kritisch sehen muss. Mit Tinder und so weiter habe ich ja schon öfters angesprochen, dass ich das nicht für ein Äquivalent dafür halte, jemand wirklich kennenzulernen. Jemand anzusprechen irgendwo, dass das uns einfach nicht so einen Eindruck von diesem Objet Petit A liefern kann, von diesem begehrenswerten kleinen A-Objekt, das man da wahrnehmen kann. Im Ellbogen, in einer Geste, wie man sich die Zigarette anzündet oder sowas an dem anderen. Oder an der Stimme, an den Worten und so weiter. Irgendwas wahrnehmen kann. Dieses Agalma, dieses einzigartige Schmuckstück oder dieses Objekt klein A. Das also ist nicht möglich über Tinder, sage ich gut, wobei manchmal schon. Ich zum Beispiel habe hier bei diesem einen Match auf Tinder dachte ich mir, ja, dass die Bilder, die sie gemacht hat, da hat sie sich auch so Mühe gegeben und ja, irgendwie sah es so aus, dass ich da wirklich dieses Gefühl hatte, dass fast schon so intensiv wäre, als hätte ich sie wirklich gesehen. Und ja, bei ihr war es wirklich so, war es mal eine Ausnahme, aber sonst sehe ich das einfach nicht so auf Tinder. Und ja, das war Tanja von Tinder, falls sie auch zuhört, was nicht wahrscheinlich ist. Aber dann liebe Grüße und einfach, das wollte ich einfach ausdrücken, dass mich unglaublich berührt hat. Dass, naja, aber ist auch wichtig, es sind ja nicht nur die Bilder, nicht nur der Eindruck, der von außen kommt, sondern auch meine Gestimmtheit schon. Ich glaube auch, das hat ganz entscheidend damit zu tun, wie man da den Zauber, den Glanz des anderen wahrnimmt, ob man schon so gestimmt ist. Und ja, vielleicht war ich in dem Moment, wo ich da getindert habe, da war es ein wunderschöner Tag, kann ich mich erinnern. Ich war mit meiner Oma unterwegs in der Fußgängerzone und wir haben einen Kaffee getrunken. War einfach wunderschön, dieser Tag und diese Fußgängerzone da und da. Ja, glaube ich deshalb auch, dass ich da schon so gestimmt war, dass ich da dazu bereit war, so viel Schönheit aufzunehmen. Und dass ich dann auch bei Tanja einfach gesehen habe und einfach so ein einzigartiges Gefühl hatte, was man sonst auf Tinder einfach nicht so findet, leider. Und genau darauf komme ich also, um davon abzuraten, hier Tinder zu nutzen. Ja, ich, um mich geht es ja nicht, hier muss ich meine Biografie, wenn möglich, raushalten, ja. Aber das ist halt leider, glaube ich, eher was dann doch die Sexualkontakte unterbindet, weil dann denkt man sich, ja, okay, ich könnte zwar mit jemandem flirten, jemand mal in die Augen schauen auf der Straße, aber das ist zu risikoreich. Ich kann ja immer noch nachher dann im Zug mein Handy rausholen und dann tindern. Das ist doch viel einfacher, viel sicherer. Aber das ist halt, glaube ich, dann doch ein Reinfall und man wird, also zumindest ich habe dann festgestellt, dass es noch nie so wirklich geklappt hat, wo ich so, ja schon viele Matches hatte, aber irgendwie viele schreiben nicht zurück, da wird man geghostet, wie man sagt, und ja, aber selbst wenn sie zurückschreiben, schwierig dann ein gemeinsames Thema zu finden und dann bei zwei oder drei habe ich mal gefragt, ob sie sich treffen wollen, aber das hat sich noch nie dann ergeben. Ja, das ist schade. Und ich glaube tatsächlich, dass Tinder eher den umgekehrten Effekt hat, dass die Leute sich dann sagen, ja, aber dann muss ich es ja hier auch nicht probieren im echten Leben, weil es gibt ja immer noch Tinder. Und dass am Ende das noch mehr dazu beiträgt, dass diese grassierende Flaute in den Schlafzimmern sich noch mehr ausweitet. dass also noch weniger und noch weniger Sex stattfindet. Also, du kannst lieben, wie du willst, dank moderner Medizin. Und dann, glaubst du, was nur noch eins hier, was ich vorlesen? Ah, genau, diese eine Zeile. Und es gibt keinen strafenden Gott, der ins Schlafzimmer glotzt. Das ist halt die Frage. Gott natürlich nicht mehr, wo heute viele Menschen ungläubig sind. Aber der große andere ist es doch, der immer noch da reinglotzt. Das, was, wo ich so viel Wert drauf gelegt habe und wo auch andere Leute, denen ich diese Theorie von Lacan dargelegt habe, das nicht nachvollziehen können. Zum Beispiel mein Bruder sagte, nein, das ist doch nur zwischen den zwei Personen da im Schlafzimmer. Und ja, ist die Frage. Vielleicht, dass die, genau diese Haltung, denke ich, ist das Problem, so wie es hier vorkommt in dem Lied, es ganz zu leugnen, dass da noch irgendein drittes Element gäbe. Und sich so auf diese zwei zu versteifen, das ist genau dieses Problem. Und hier können wir die These aufstellen, dass wir halt heute so von unserer Lust entfremdet sind, weil, wie Robert Faller beschrieb, die postmoderne Ideologie uns so dazu aufruft, sei ganz du selbst und du darfst alles tun und lassen, was du willst, aber halt nur, wenn du es ganz und gar wirklich willst, wenn du es komplett bejahen und rechtfertigen kannst vor dir. Und das ist halt nicht möglich mit dem Sex, das liegt ja auf der Hand, dass es was Schmutziges ist, sich da so auszuliefern und solche Bewegungen, unvordenkliche Bewegungen zu vollziehen, sagte Alain Badiou da in einem Buch, das ich gleich vorlesen wollte. Bewegungen, Schreie auszustoßen, sich so hinzugeben, also wie es eigentlich undenkbar war, das kann man ja nicht komplett bejahen für sich und dann komplett rechtfertigen, sondern da bleibt vielleicht so ein ambivalentes Gefühl zurück. Und das ist halt dann der Fehler, wenn man glaubt, ja, es gibt gar keinen großen anderen mehr, der ins Schlafzimmer schaut. Weil dann denkt man, aber dann bin es ja wirklich ich, der das hier genau bewerten muss. Wie befriedigend war das jetzt für mich und wie gut habe ich hier meine Rolle erfüllt als Liebhaber für die andere Person. Und dann, ja, das ist vielleicht dann dieser Druck, dass ich das bewerten und berechnen und ganz klar festlegen muss, dass es jetzt aber wirklich, wirklich bejahbar war für mich. Gut, ich glaube, das reicht dann von den Lyrics, von dem Lied. Gedankenfilme, ah nee, das wollte ich noch sagen. Es sind wieder einmal die Gedankenfilme, die mich hilflos versklaven. Ja, genau, diese Gedankenfilme, das ist nämlich das Imaginäre, auf das Lacan da zurückkommt. Das Imaginäre, das Symbolische, das Reale. Was ist dieses Imaginäre? Für mich ist es extrem beeindruckend, das einfach so zu nehmen, wie Lacan sagt. Imaginär, Imago, das ist mal ein Bild, das da aufgestellt wird. Und dieses Bild versklavt uns dann, wie Alligator da singt. Ja klar, ein Bild von einer gelingenden Handlung vielleicht. Ja, bevor man sich reinstürzt in die Handlung, will man dieses Bild aufrichten, aber man weiß nicht ganz, ja, wie ist das zu denken, dass dieser Podcast hier gelingen würde heute. Dieses Bild muss ich dann erstmal aufrichten. Aber es ist wichtig, sich nicht versklaven zu lassen von dem Bild, dass ich mir dann nicht sage, aber du musst wirklich das Wichtigste rüberbringen in diesem Podcast und ganz, wenn ich mir da so viel Druck mache und sage, ganz konzentriert sein, dieses Bild ist so übermächtig, das Bild des Podcasters, der frei seinem Fluss der Worte folgt, dann ist es vielleicht auch schon zu viel, man wird versklavt von diesem Bild. Das wollte ich da nur einbringen, aber das muss ja nichts Schlimmes sein, ja klar, ich lass mich auch von diesem Bild versklaven, dass ich hier darstelle, wieder in meiner Jouissance, in dieser unglaublichen Lust, hier wieder zu sprechen. Das war mir vorher schon ganz klar, dass ich da wieder weitermachen würde. Ja, weil ich da einfach auch Sklave bin, dieses Begehrens zu sprechen. Und so ging es einfach Alligator, der sagte, diese Gedankenfilme, die ihn versklaven, da wird so ein Bild aufgestellt und da kann man nicht mehr drum rumkommen um dieses Bild. Aber das ist halt dann schade, wenn das Bild die eigentliche Handlung beeinträchtigt und verunmöglicht die Handlung dann im Symbolischen, weil um Kontakt aufzunehmen zu einer anderen Person, muss man sich also der Sprache bedienen, also ins Symbolische eintreten. Ja, dann kommen wir vom Imaginären hin zum Symbolischen, vom Bild hin zu den Worten, die irgendwie diesen Kontakt aufnehmen sollen, kommunizieren. Der Versuch der Kommunikation wird da gemacht, wo ich ja sage, ich wünsche mir einfach, dass auch Frauen viel mehr die Initiative ergreifen und verstehe das nicht, wie das sein kann in heutigen feministischen Zeiten, dass immer noch dieses Privileg der Männer sein soll, den Kontakt aufzunehmen. Vermutlich, weil es nicht als Privileg gesehen wird, weil man tatsächlich das Gefühl hat, nee, ist doch gut, sich zurückhalten zu können. Und ja, und da sage ich einfach, nee, das ist, was soll daran gut sein? Dass Frauen müssen einfach in eine aktivere Position gebracht werden, sage ich. Wie Lacan sagte, war es bei den alten Griechen die Position der Frauen zu attackieren, den Mann zu attackieren. Und heute, sagt er, halt, sind die Frauen in einer passiveren Funktion. Also das 1969, sagt er, das ist heute natürlich nicht anders, dann nach der sexuellen Revolution. Das einfach kulturell ist so ist, dass Frauen da in einer abwartenden Position sind. Und klar sagt man, jetzt wollen wir das irgendwie ändern in der Wirtschaft, dass Frauen da auch aufsteigen können. Aber warum nicht in den romantischen Beziehungen das ändern? Wer da die Initiative ergreift, den ersten Schritt, ist ja schon irgendwie ein entscheidender Punkt, eine wichtige Frage. Und ja, ich würde mich einfach nicht mehr akzeptabel heutzutage. Also ich fordere das hier ganz klar ein aus meiner männlichen Perspektive. Und natürlich ist es auch dem geschuldet, dass ich einfach so zaghaft bin da und mir das wünschen würde. Aber es ist das wirklich nicht der einzige Grund, sage ich, sondern wirklich, dass ich das für ein männliches Privileg halte, das so einfach nicht mehr zeitgemäß ist, ja. Und einfach sollten wir uns diesem alten griechischen Ideal da wieder annähern, dass die Frauen so in eine aktivere Position kommen. Was ich jetzt nicht genau bezeichnen kann, was Lacan, worauf er da anspielte. Dass sie den Mann attackierten, sagte er. Das würde ich mir einfach wünschen, ja. Die Frauen, dass sie auch so offen über ihr Begehren äußern, weil wenn Frauen über Sex reden, öffentlich hat es auch immer so was Merkwürdiges, als wär's gar nicht in Ordnung, wobei es Männer doch auch die ganze Zeit machen und es wäre einfach viel besser, denke ich, wenn Frauen das noch häufiger machen würden. Und damit das so normalisieren, die weibliche Lust, weil sonst ist diese Lust für den Mann auch immer etwas Unbekanntes. Sonst fragt er sich auch immer, was ist mit der weiblichen Lust? Warum wird die nicht so artikuliert? Hat die Frau vielleicht gar nicht so viel Lust auf Sex wie ich selber? Aber doch, nur wird es halt leider zurückgehalten und nicht so wie in Berlin. In Berlin, als ich da mal war, letztes Jahr im Urlaub, da sagte nur die eine, ja, da waren zwei Frauen, die gingen vor mir und die eine sagte irgendwie so, ja, ich hatte nur zwei Ausländer in mir. Ich glaube, du hattest drei, du hattest mehr Ausländer in dir. Irgendwie so sagte ich und das fand ich im ersten Moment auch so vulgär und dachte, mein Gott, was ist hier los? Aber dann dachte ich so, nee, das ist ja genau das Richtige. Noch viel mehr davon, bitte, dass einfach diese weibliche Lust sichtbarer, viel mehr artikuliert wird und annähernd vielleicht gleich, wie Männer über ihre Eroberungen sprechen. Und ja, das würde ich mir da wünschen. Und in Berlin, das leitet schon ganz gut über zum Lied, das ich hier spielen kann jetzt. Ja, ich glaube, dieses Lied, wo es immer heißt, wie in Berlin, ist Anomalie von einem Künstler namens Mayberg. Ja, das wollte ich spielen und hier nur noch mal kurz darauf zurückkommen. Weil das wollte ich noch mal aufgreifen von Žižek über das Fistfucking. Das war natürlich auch ein bisschen vulgär, aber für mich deshalb hier noch mal ganz klar, was ich da herausarbeiten wollte, war ja nur den Status der Vagina als eines eher passiven Organs. Hier sind wir jetzt nicht im Sozialen, wo ich sage, da sollten die Frauen wirklich diese passive Rolle ablegen. Aber bei den biologischen Gegebenheiten werden wir da jetzt nicht drum herum kommen, das weiterhin so zu bezeichnen, dass es irgendwie so damit zu tun hat, das männliche Geschlechtsorgan ist eher mit der Position der Aktivität verbunden und das weibliche eher mit der Passivität. Und das war es, was Žižek da zum Ausdruck brachte. Das wollte ich da nur zitieren. um das klar zu machen, worauf ich da hinaus wollte, war ja dieses weibliche Verlangen nach heißem Sex und dass die Männer sich da vielleicht einfach nehmen, sich da einfach, ja, dass die, ich weiß nicht, ich kann es nicht artikulieren, aber dass da genau diese Asymmetrie, dass die doch auch lustvoll ist und dass so eine völlige Gleichstellung dann eher einen unromantischen Effekt hat und eher das erotische Spiel verdirbt, so eine Gleichstellung. Das war es ja, worauf dieser Abschnitt von Eva Illus und dem Zitat da abzielte. Und ich führte das nur ein mit der Vagina, um das zu begründen, dass vielleicht, aber es ist ja wichtig, hier irgendwelche sozialen Normen nicht von biologischen scheinbaren Faktizitäten abzuleiten, sondern wie Robert Faller sagt, die Menschen sollen sich immer fragen, was wünschen sie sich? Weil wenn man alles so nach der Natur gemacht hätte, dann gäbe es gar keine kulturellen Errungenschaften wie Fußballspiele und so weiter. Da gäbe es ja gar nichts, wenn man einfach immer gesagt hätte, ja, das ist natürlich so. Ja, viel, viel weiter kann ich das hier jetzt auch nicht ausführen, sondern das war einfach nur meine Überlegung zur Biologie. Und was ich hier dann noch sagen wollte, war, dass ich dann nach dieser Stelle in dem Buch von Žižek gesucht habe, nämlich in dem Buch Parallaxe und es nicht gefunden habe, weil ich habe dieses Buch hier auf Deutsch und ich habe es aber als Audible-Hörbuch auf Englisch angehört, was auch sehr gut ist. Der Sprecher da ist ein bisschen unangenehm mit der Zeit, aber trotzdem ein extrem gutes Buch, auch auf Englisch zu hören. Aber ich glaube, wenn ich mich nicht vertan habe, ist dieser Teil über das Hegelsche System und die verschiedenen Sexstellungen, die das Hegelsche System erläutern, untermalen sollen, dieser Teil ist in der deutschen Ausgabe nicht vorhanden. Und das ist so interessant, der fehlende Signifikant. Da sagt Lacan, muss man immer nachschauen. Da, wo der Signifikant fehlt, da wird es interessant. Und deshalb wird es für mich hier auch interessant, diese Frage zu stellen, warum ist in diesem Buch Parallaxe von Žižek im Suhrkamp Verlag erschienen? Warum ist das einfach elidiert worden, einfach rausgeschnitten worden hier mit dem ganzen Fistfucking und Masturbation, Analsex und so weiter? Alles wird zurückgeführt auf das Hegelsche System. Und das wollte ich einfach nochmal vorlesen. Aber ja, jetzt geht es nicht auf Deutsch. Vielleicht das nächste Mal dann einfach auf Englisch vorlesen. Das muss ich mir mal überlegen. Aber das Wichtigste, das war ja nur so eine Abschweifung, da wollte ich eigentlich nicht drauf eingehen. Trotzdem wollte ich das hier festhalten mit dem fehlenden Signifikant, dass Deutschland vielleicht, weiß nicht, ist Deutschland so ein prüdes Land, wo man das nicht durchgehen lassen würde, wo man doch eher sagt, die Amerikaner sind doch viel prüder und da dürfen die Kinder nicht mal nackt im Garten spielen wie bei uns. Es gibt keine FKK-Kultur. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich lese vielleicht nochmal nach. Vielleicht habe ich es auch einfach überlesen jetzt in der Hast, in der Eile. Ich bin in so einer Erregung immer natürlich vor dem Podcasten. Das ist auch diese sexuelle Erregung, wie Supancic da schrieb. Diese Lust beim Sprechen ist ein Schlüssel, um die sexuelle Lust zu verstehen, weil die sexuelle Lust ist aus sich nicht so entschlüsselbar, nicht so verständlich. Und wir müssen uns dem langsam annähern. Und der beste Weg ist wirklich danach zu spüren, was ist diese Lust beim Sprechen. Und da habe ich halt auch so gespürt vorher, ja, das ist einfach so ein Trieb, so ein Drang, dass ich gar nicht mehr an mir halten konnte. Und da auch nur so schnell durchgeblättert habe, alle noch mehr ein paar Notizen aufgeschrieben habe, irgendwas ausgedruckt habe, hier dieses Lied, die Lyrics. Und ja, irgendwie alles einfach nur noch schnell dahin kommen wollte, jetzt das Mikrofon anzumachen. Und jetzt will ich aber nur schnell dahin kommen, dieses Lied zu spielen. Und sage mal, ja, viel Spaß einfach damit, ein deutsches Lied hier. Bleiben wir heute deutsch und solide. Und damit begrüße ich hier eine neue Stimme im Podcast. Also ja, diesen Künstler haben wir noch nicht gespielt. Maiberg hier im Tischlein deck dich Podcast.
Lena, ich hab rote Augen, weil, nee, nicht weil ich kiffe, nein, ich hab gerade um dich geweint. Mit dem Fuck you warst nicht du gemeint. Du sagst, komm doch rein, ich sag, wie ist das gemeint? Du sagst, Kaffee, Water, oder was hältst du von Wein? Es ist wie in Berlin, Anomalie. es ist wie in Berlin, an Oman, Oman, Omali. Es ist wie in Berlin, an Oman, Omali. Es ist wie in Berlin, an Oman, Oman, Omali. Du riechst gut und gut siehst du auch aus. Du magst meine Freundin und spannst dir den Freund aus. Es ist schön, dass du da bist. Nur was ich mich frage ist, musst du mich erst hintergehen, um hinter mir zu stehen. Doch wenn man ganz genau schaut, siehst du sehr gut aus. Bitte guck mich nicht an, sonst verguck ich mich, guck mich nicht an. Es ist wie in Berlin, an Oman, Omali. Es ist wie in Berlin, an Oman, Oman, Omali. Es ist wie in Berlin, an Oman, Omali. Es ist wie in Berlin, an Oman, Oman, Omali. Wir sind 3 Minuten raus und dein Kopf liegt in meinen Arm und Tränen kommen raus, du flüsterst meinen Namen. Wir sind 3 Minuten raus und dein Kopf liegt in meinen Armen und Tränen kommen raus, du flüsterst meinen Namen. Es ist wie in Berlin, an Oman, Omali. Es ist wie in Berlin, an Oman, Oman, Omali. Es ist wie in Berlin, an Oman, Oman, Omali. Es ist wie in Berlin, an Oman, Omali. Es ist wie in Berlin, an Oman, Oman, Omali.
Anomalie von Mayberg. Und hier ist schon wieder meine Hündin. Sie will wieder rausgehen auf den Balkon. Das hatte ich ja am Einstieg vom letzten Podcast auf Spanisch gesagt. Das war so passend, weil direkt, wo ich angefangen habe zu reden, wollte sie dann hier rausgehen und ist da gestanden an der Fliegengittertür. Und ja, ich habe ihr gesagt, es gibt keine Quarantäne hier in meinem Haus. Geh doch raus, wenn du willst. Und eigentlich wollte ich da ja über die Quarantäne, über Corona und das Ganze sprechen. Aber heute wieder nicht, sondern heute greife ich zu Alain Badiou, Lob der Liebe. Ein Buch, das er rausgebracht hat, das aus einem Interview entstanden ist bei einem Festival oder sowas, am Rande eines Festivals. Hatte da dieses Interview gegeben. Und das Motto für dieses Buch liefert der Ausspruch von Rimbaud, den ich ja auch letztes Mal vorgelesen habe, aber vielleicht hat er das an mehreren Stellen geschrieben. Die Liebe muss neu erfunden werden, das weiß man. Das kam aber auch in diesem jungfräulichen Wahnsinn vor. Ah, und dazu können wir vielleicht auch noch was sagen, was da liegen geblieben ist. Dazu wollte ich auch extrem wenig sagen, mich da bedeckt halten. Das war doch wieder ganz schön wahnsinnig. Aber jetzt bleiben wir hier bei Badiou, weil dieses Werk ist wichtig. Und ja, mich jetzt beeindruckt hier. Ich glaube, ich kann einfach mal vom Anfang an loslesen. Und diese grundlegende Definition kann ich hier schon mal verraten, die Batterie von der Liebe gibt, ist einfach die Frage, was passiert mit der Welt, wenn wir sie unter dem Blickwinkel der zwei sehen. Dass nicht mehr ich dieses Individuum bin, sondern dieses Liebessubjekt der zwei verschmolzen. Also wie bei Aristophanes, das perfekt auf den Punkt, diese moderne Sicht der Liebe. Was passiert dann einfach, wenn sich diese Perspektive ändert und wir diese Welt als zwei wahrnehmen und wenn aus diesem Weltentwurf sichtbar ist, dass er von zwei Blickwinkeln wahrgenommen wird. Und das erinnert schon an Stefan Schulz, was er da mal sagte, dass in der Liebe zwei Weltentwürfe verschmelzen zu einem. Und das war so beeindruckend, wenn ich wüsste, in welcher Folge er das gesagt hat, würde ich es nochmal raussuchen. Ja, aber das ist natürlich schwierig. Zwei Weltentwürfe verschmelzen zu einem. Und das ist also auch Badius Definition hier. Und dem entgegengesetzt ist natürlich das heutige Sicherheitsdenken, sagt Badiou, was uns die Portale wie Mythic, ein französisches Portal, sowie Parship wahrscheinlich, was uns die für eine Propaganda verkaufen, sagte, ist, dass man alles absichern kann und sich da sicher sein und wissenschaftlich die richtige Liebe finden kann. Aber ich glaube, das lese ich einfach mal vor. Das ist ganz interessant. Der Interviewer also heißt Nicolas Thor. Thor, in dem berühmt gewordenen Buch Wofür steht der Name Sarkozy? Behaupten Sie, die Liebe muss neu erfunden werden, aber auch ganz einfach verteidigt, weil sie von allen Seiten bedroht ist. Was bedroht sie und inwiefern haben die früheren arrangierten Ehen heute bloß neue Kleider angelegt? Ich glaube, die kürzlich lancierte Werbekampagne einer Partnervermittlungswebsite hat sie besonders erstaunt. Das stimmt, Badiou jetzt. Das stimmt. Paris war voll von Werbeplakaten der Partnervermittlungswebsite Mythic, die mich zutiefst beschäftigt haben. Ich kann ein paar Slogans dieser Kampagne zitieren. Der erste, es handelt sich um die missbräuchliche Abwandlung eines Theaterzitats, lautet Liebe ohne Zufall. Ein anderer lautet, man kann verliebt sein, ohne der Liebe zu verfallen. On peut être amoureux sans tomber amoureux. Ohne zu fallen, also tomber, ohne in die Liebe zu fallen. Also bloß kein Absturz, nicht wahr? Und dann noch, es ist ganz leicht, verliebt zu sein, ohne zu leiden. Und all das dank der Singlebörse Mythic, die außerdem ein Liebescoaching anbietet. Dieser Ausdruck erscheint mir sehr beachtenswert. Sie bekommen also einen Trainer, der Sie auf die Prüfung vorbereitet. Ich denke, dass diese Werbepropaganda in ein Weltbild passt, das die Liebe unter dem Aspekt der Sicherheit sieht. Das ist die Vollkaskoversicherung der Liebe. Sie bekommen Liebe, aber Sie haben Ihre Sache so gut kalkuliert, Ihren Partner von vornherein so gut ausgewählt, indem Sie sich durch das Internet klicken. Sie haben natürlich sein Foto, seine Vorlieben, sein Geburtsdatum, sein Sternzeichen, dass Sie sich am Ende mit dieser ungeheuren Kombination sagen können. Mit dem wird es ohne Risiko funktionieren. Und das ist Propaganda. Es ist interessant, dass man auf dieser Ebene Werbung macht. Ich bin nun aber davon überzeugt, dass die Liebe als etwas, das jeder will, als etwas, das beinahe für jeden das ausmacht, was dem Leben Intensität und Bedeutung verleiht, unter den Bedingungen der gänzlichen Abwesenheit von Risiken nicht dieses Geschenk an das Dasein sein kann. Das erscheint mir wie die Propaganda, die die amerikanische Armee zu einem bestimmten Zeitpunkt für den Krieg ohne Tote gemacht hat. Also Liebe ohne Risiken ist wie Krieg ohne Tote, reine Propaganda. Okay. Gut, lese ich weiter. Die zweite Bedrohung nach dem Sicherheitsdenken für die Liebe ist aber dann folgende. Die zweite Gefahr für die Liebe ist, ihr jede Wichtigkeit abzusprechen. Das Gegenstück zur Bedrohung durch das Sicherheitsdenken ist, die Liebe nur als eine Variante des allgemeinen Hedonismus, als eine Variante der Form des Genießens anzusehen. Es handelt sich darum, jede Situation, die einen unmittelbar auf die Probe stellen würde, jede authentische und tiefe Erfahrung der Andersheit, mit der die Liebe verwoben ist, zu vermeiden. Das Risiko ist jedoch niemals vollständig beseitigt. Daher besteht die Propaganda von Mietig wie die der imperialistischen Armeen darin zu erklären, dass die anderen die Risiken zu tragen haben. Wenn sie nach dem Kanon des modernen Sicherheitsdenkens gut auf die Liebe vorbereitet sind, dann werden sie den anderen loswerden, wenn er ihren Komfort stören sollte. Wenn er leidet, ist das seine Sache, nicht wahr? Er ist nicht modern genug. Ebenso gibt es den Krieg ohne Tote, nur für die westlichen Militärs. Die Bomben, die sie abwerfen, töten eine Menge Leute, die selbst schuld sind, dort zu leben. Aber das sind ja nur Afghanen, Palästinenser. Die sind auch nicht modern. Wie alles, dessen Norm die Sicherheit ist, bedeutet die sicherheitsbesessene Liebe die Abwesenheit von Risiken für jenen, der eine gute Versicherung hat. Eine gute Armee, eine gute Polizei, eine gute Psychologie des persönlichen Genusses und das ganze Risiko für den, der ihm gegenübersteht. Ihnen ist sicher aufgefallen, dass man ihnen überall erklärt, dass die Dinge für ihren Komfort und ihre Sicherheit gemacht werden, von den Baugruben im Bürgersteig bis zu den Polizeikontrollen in den Gängen der Metro. Im Grunde sind das die beiden Feinde der Liebe, die Sicherheit des Versicherungsvertrages und der Komfort der begrenzten Genüsse. Dann der Fragesteller. Besteht also eine gewisse Allianz zwischen einer libertären und einer liberalen Auffassung der Liebe? Ich glaube tatsächlich, dass beide, der Libertäre und der Liberale, zur Vorstellung neigen, die Liebe sei ein unnötiges Risiko und man könne einerseits eine Art vorbereitete Partnerschaft führen, die sich in der Annehmlichkeit des Vollzugs fortsetzen wird und andererseits angenehme, genussvolle sexuelle Arrangements haben. Die Leidenschaft lässt man beiseite. Von dieser Perspektive aus glaube ich wirklich, dass die Liebe in der Welt, wie sie ist, in dieser Umklammerung, in dieser Umzingelung gefangen und aus diesem Grund bedroht ist. Ich glaube, dass ihre Verteidigung unter anderem eine philosophische Aufgabe ist. Das setzt auch voraus, wie der Dichter Rambeau sagte, dass man sie neu erfinden muss. Das kann sich nicht auf eine Defensive durch bloße Bewahrung der Dinge beschränken. Die Welt ist tatsächlich voll von Neuerungen und auch die Liebe muss von dieser Erneuerung erfasst werden. Man muss gegen die Sicherheit und den Komfort das Risiko und das Abenteuer neu erfinden. Ja, ich habe da nur kurz dran gedacht, was nämlich schon in Folge 7 und 8, genau Folge 8, was glaube ich diese extrem schwierige Folge, wo ich von Michel Houellebecq vorgelesen habe, aus die Ausweitung der Kampfzone, da ging es auch darum, dass die Liebe hatte bis vor kurzem eine große, ihr innenwohnende Kraft, schrieb Houellebecq da irgendwie so. Also nur bis vor kurzem, irgendwie scheint diese Kraft der Liebe da schon verblasst zu sein. Und das war 1994, als Houellebecq das schrieb. Da hat er das also schon festgestellt und Badiou stellt das hier fest, im Jahr 2009, glaube ich, dass die Liebe verteidigt werden muss. Aber ja, das war jetzt nur so die Einleitung. Ich denke, dann kann ich hier gleich weiterlesen. Hier geht es um Platon. Was Platon sagt, ist ziemlich präzise. Er sagt, dass es im Liebesstreben einen Keim des Universellen gibt. Die Liebeserfahrung ist ein Streben nach etwas, das er Idee nennen wird. Selbst wenn ich einfach einen schönen Körper betrachte, bin ich somit, ob ich es will oder nicht, auf dem Weg zur Idee des Schönen. Genau, das werden wir dann in der Sokrates-Rede hören. Das steckt genau in dieser Sokrates-Rede drin und das war für mich auch so beeindruckend, dass er da diese Argumentation führt, beziehungsweise Sokrates kann nicht selber reden, sondern lässt an seiner Stelle eine Frau reden. Also er zitiert einfach den Diskurs, den ihm eine Frau mal gehalten hat, weil er so unwissend war, ein Liebesding, hat er sich da bei dieser Mantinärin Diotima einweisen lassen in die Fragen der Liebe und die wusste einfach genau Bescheid und sie erklärt also so, wenn du einen schönen Körper liebst, na gut, das ist schön gut, aber kann wer das Schöne liebt, wirklich nur das eine Schöne lieben? Oder muss der nicht auch alle anderen schönen Dinge lieben und so einen immer weiteren Ring ziehen und letztlich vorstoßen zur Idee des Schönen an sich, zur Idee, die Idee des Guten? Das ist halt dieses Platonische. Ich fand es nur so interessant, was auch auf die Polygamie hinweist. Ja, es ist schön, den einen zu lieben, aber wenn man diese Schönheit liebt und so wahrnimmt, kann man sich dann wirklich beschränken so auf diese Monogamie und sagen, das ist jetzt die eine, die ich für immer lieben muss. Ich sage einfach nein, das müssen wir ganz klar, ich glaube, das war nämlich der zweite Gedanke, den ich mir hier vorgenommen hatte, dass ich die Monogamie hier weiter desavouieren will, wie man vielleicht sagt, oder unternehmen will. Die Monogamie muss auf jeden Fall so abgeschafft werden, so wie wir es heute sehen, dass das so die Grundvorstellung ist von einer glücklichen Paarbeziehung. Und ja, ich würde es mir einfach wünschen, wenn sich das ändert, diese kulturelle Norm, und wir hier mehr zu einem Ideal der Polygamie kommen. Dass man also sagt, ja, die Liebe, die existiert sicher, und es wird wahrscheinlich auch weiterhin so sein, dass man sich da zu zweit liebt, so, und jetzt nicht zu mehreren. Aber auch in dieser Zweierliebe wird es Momente geben, wo man darüber hinausgehen will, wo man das Gesetz brechen will. Ja, das ist klar. Der Mensch hat immer diesen Drang, das Gesetz zu brechen. Und die zwei ursprünglichsten Gesetze sind laut Georges Bataille einmal das Verbot zu töten und das andere Mal das Verbot Ehe zu brechen. Und an diese beiden halten wir uns heute nach wie vor, sagt Bataille. Und ich hatte das auch schon in Folge 33 beschrieben, hatte das behauptet, dass wir heute genau das verwirklicht haben, was Jesus damals sagte im Neuen Testament, in der Bergpredigt vielleicht oder wo auch immer. Wer nur eine andere Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen. Dass wir also heute tatsächlich genauso wie Jesus daran festhalten, dass es diese Monogamie sein muss und dass ja, der Sex mit einer anderen Person auf jeden Fall ganz schlimm wäre, aber es ist sogar auch schon schlimm, nur diese Gedankenfilme, ja, nur diese Gedanken, diese Bilder wieder zu haben, dieses Imaginäre, nur jemand anzuschauen und dabei das Begehren auflackern zu spüren, das ist schon diese Sünde. Und ich glaube tatsächlich, dass das heute so in uns moralisch verwirklicht ist, auch wenn es nicht mehr Jesus ist, an den wir direkt glauben, es ist halt trotzdem noch dieser große Andere, der uns sagt, du bist dann und dann eine gute Person. Ja, in dem Moment bist du halt dann nicht mehr ganz so gut, wenn du da dieses Begehren spürst, wobei du eigentlich in einer monogamen Beziehung bist. Ja, und ich finde das einfach faszinierend von Platon, aber da will ich jetzt nicht zu weit drauf eingehen, weil das werden wir separat nochmal behandeln. Einfach aber faszinierend, eine sehr gute Aussage von Platon, wer eine schöne Sache oder einen schönen Menschen liebt, der wird sich doch nicht beschränken und immer weiter auch andere schöne Menschen lieben und auch andere schöne Dinge und kann nichts Schönes verschmähen, denn wenn er einmal die Schönheit gesehen hat, dann wird er dem einfach nachspüren müssen. Und so geht es mir auch, dass ich sage, ja, ich einmal diese Schönheit gesehen habe, in einer begehrenswerten Person, dann ist wirklich dieser Antrieb, dann auch was Schönes zu schaffen, dass wieder diese Thematik mit dem Künstler, der nur für seine Geliebten arbeitet, oder die Geliebten, die zu Künstlern werden, die etwas herstellen, etwas produzieren müssen. Dann habe ich also auch dieses Gefühl, jetzt wo ich dieses Schöne gesehen habe, muss ich auch selber was Schönes schaffen und kann nicht nur das eine Schöne lieben, kann jetzt nicht nur die schönen Körper lieben, sondern dann muss ich auch die schönen Bücher lieben, die schönen Gemälde lieben, die schönen Podcasts lieben und mich daran machen, einen noch viel schöneren Podcast zu machen, als ich es mir bisher vorstellen konnte. Das ist so diese Idee von Platon, die ich absolut eingängig finde, und das werden wir dann nochmal genau nachlesen in der Sokrates-Rede. Aber jetzt muss ich hier mal schauen, welche Stelle von Badiou ich hier als nächstes vorlesen kann. Ja, ich glaube, dann können wir hier zu einem sehr guten Punkt kommen, nämlich an die Schulter gelehnt von jemandem zu sein. An einer Stelle sagte er auch so etwas wie, dass es nur eine Illusion ist, nebeneinander im Bett zu liegen und diese geliebte Person in den Arm zu halten. Das ist immer nur ein Bild, wieder dieses Imaginäre. Und genau das wurde auch schon von Bataille ausgedrückt, wenn ich mich richtig erinnere, in der letzten oder vorletzten Folge, genau das ausgedrückt, dass sich das geliebte Wesen entzieht, ich glaube, es war die letzte Folge, in der Umarmung sich entzieht und irgendwie nur wiedergefunden wird durch das Gefühl eines Mangels. Das sagte Bataille. Und Badiou ist hier sehr nah dran, wenn er sagt, das ist immer nur ein Bild, was ich mir auch so sehr sehne, einfach nur da zusammenzuliegen und den Geliebten zu umarmen. Das würde halt dieser Verschmelzung, die Aristophanes da beschrieben hat in seinem Mythos, schon nahe kommen. In diesem Moment könnte man sich dann vielleicht so vereint fühlen. Und Badiou beschreibt das, sagt es hier aber sehr schonungslos, dass das immer nur eine Illusion ist, dass die immer nur ein Bild ist und nicht real, dass diese reale Erfahrung irgendwie so nicht gemacht werden kann in der Umarmung. Das fand ich sehr interessant. Aber das wollte ich hier nur kurz zitieren und jetzt hier aber wirklich das vorlesen an dieser Stelle, wenn man jetzt Nämlich hier geht es nicht darum, nebeneinander zu liegen, sondern irgendwie Schulter an Schulter zu sitzen und ein Bergpanorama zu beobachten. Und das ist so wunderschön, wo diese Perspektiven verschmelzen zu dem wahrhaft einen Subjekt der Liebeseinheit. Gut, lese ich hier vor, Seite 28. Die Liebe ist für Sie eine Art der Welterfahrung, ausgehend vom Unterschied. Warum teilen Sie dann nicht die Auffassung des Philosophen Emmanuel Levinas, der zufolge der Liebende an der geliebten Person nicht eine Qualität, die von allen anderen unterschieden ist, liebt, sondern die eigentliche Qualität des Unterschieds? Warum ist die Liebe für Sie nicht eine Erfahrung des Anderen? Also gut, Levinas sagt hier, man liebt den Anderen ja nicht wegen irgendeiner besonderen Qualität, sondern einfach nur diesen Unterschied zu sehen, das ganz Andere. Und das führt uns halt wieder zu diesem großen Anderen. Ist der Geliebte in der Liebe dieser große Andere? Nein, sagt Badiouda nämlich, das will er nicht so sehen. Badiou also: Ich glaube, es ist wesentlich, ein Verständnis davon zu erlangen, dass die Konstruktion der Welt ausgehend von einem Unterschied etwas ganz anderes ist als die Erfahrung des Unterschieds. Die Sichtweise von Levinas geht von der irreduziblen Erfahrung des Antlitzes des Anderen aus, von der Epiphanie, deren Träger letztlich Gott als der ganz Andere ist. Die Erfahrung der Andersheit ist wesentlich, denn sie begründet die Ethik. Daraus folgt, dass die Liebe ein ethisches Gefühl par excellence ist. Das steht in einer großen religiösen Tradition. Meiner Ansicht nach gibt es nichts besonders Ethisches in der Liebe als solcher. Also er lehnt das ab mit dem ganz Anderen, was dann zum Ethischen führt. Die Liebe für ihn ist nicht ethisch. Ehrlich gesagt, ich mag dieses von der Liebe ausgehende theologische Grübeln nicht, auch wenn mir klar ist, dass es große geschichtliche Wirkungen hatte. Ich sehe darin die letzte Rache des einen gegen die zwei. In Wirklichkeit gibt es für mich die Begegnung mit einem anderen, aber eine Begegnung ist eben keine Erfahrung, sondern ein Ereignis, das vollkommen undurchsichtig bleibt und nur in seinen vielfältigen Folgen innerhalb einer wirklichen Welt Wirklichkeit hat. Ich verstehe die Liebe auch nicht als eine oblative Erfahrung, das heißt als eine Erfahrung, in der ich mich zugunsten des anderen vergesse, der wiederum in dieser Welt das Vorbild dafür ist, was mich letztlich in Beziehung zum ganz anderen versetzt. Bereits Goethe sagt am Ende des Faust, das ewig Weibliche zieht uns hinan. Das sind Ausdrücke, verzeihen Sie, wenn ich das so sage, die ich leicht obszön finde. Die Liebe zieht uns weder hinauf noch hinunter. Sie ist eine existenzielle Behauptung, die Konstruktion einer Welt unter einem Gesichtspunkt, der abseits meines bloßen Selbsterhaltungstriebes oder meines wohlverstandenen Interesses liegt. Ich bringe hier Konstruktion in einen Gegensatz zur Erfahrung. Wenn ich an die Schulter derjenigen gelehnt, die ich liebe, sagen wir, im Abendfrieden eines Gebirgsorts die vergoldet grüne Wiese sehe, den Schatten der Bäume, die schwarzschnäuzigen Schafe hinter den Hecken und die Sonne, wie sie hinter den Felsen verschwindet, und wenn ich weiß, nicht durch das Gesicht derjenigen, die ich liebe, sondern eben in der Welt, so wie sie ist, dass sie dieselbe Welt sieht und dass diese Identität Teil der Welt ist und die Liebe genau in diesem Moment das Paradox eines identischen Unterschieds ist, dann existiert die Liebe und verspricht, weiter zu existieren. Denn Sie und ich, wir sind Teil dieses einzigen Subjekts, dieses Liebessubjekts, das die Entfaltung der Welt durch das Prisma unseres Unterschieds sieht, so dass diese Welt sich ereignet und geboren wird, anstatt nur das zu sein, was meinen persönlichen Blick erfüllt. Die Liebe ist immer die Möglichkeit, bei der Geburt der Welt dabei zu sein. Die Geburt eines Kindes, das aus Liebe gezeugt ist, ist übrigens ein Beispiel für diese Möglichkeit. Ja, es ist also eine Konstruktion, wie er später dann auch sagt, ein Wahrheitsverfahren. Diese Konstruktion ist also, da konstruieren wir uns die Welt aus dieser Perspektive der zwei. Und ja, das fand ich hier so berührend, wie man da sitzt in den Bergen und jetzt weiß, dass man dieses eine Subjekt ist und nicht durch das Gesicht, nicht weil man in das Gesicht schaut und da diese eine sieht, sondern durch diese Konstruktion der Welt, dass man da diesen Weltentwurf schon so geschaffen hat und einfach weiß, ich sehe die Welt, aber sie sieht auch das, was sie weiß, dass ich sehe, wo ich besonders darauf achte, was mich beeindruckt oder was mich beängstigt, dass sie das auch sieht und auch schon in ihre Wahrnehmung integriert hat, weil sie mich so kennt. Ich denke, das ist so diese Konstruktion. Ich denke, dann kann ich gleich weitergehen. Ich habe mir hier einige Sachen aufgeschrieben. Kommen wir zum Sex. Das habe ich mir hier nur aufgeschrieben als Stichwort für Seite 36. Seite 35 lese ich hier weiter. In ihrem Werk Condition lehnen sie gewisse hartnäckige Vorstellungen von der Liebe ab, vor allem die Auffassung, die bei der pessimistischen Tradition der französischen Moralisten beliebt ist, dass das Liebesgefühl eine Illusion sei, dass die Liebe nur der schmückende Schein sei, durch den sich die Realität des Geschlechtlichen vollzieht. Oder die behauptet, dass das sexuelle Begehren und die sexuelle Eifersucht die Grundlage der Liebe seien. Weshalb kritisieren sie diese Konzeption? Diese moralistische Konzeption gehört einer skeptischen Tradition an. Diese Philosophie behauptet, dass es in Wirklichkeit die Liebe nicht gebe und dass sie nur ein Deckmantel für das Begehren sei. Das Einzige, was existiere, sei das Begehren. In dieser Sichtweise ist die Liebe nur eine imaginäre Konstruktion, die an das sexuelle Begehren geheftet wird. Diese Auffassung, die eine lange Tradition hat, fordert jeden dazu auf, der Liebe zu misstrauen. Sie gehört bereits ins Register des Sicherheitsdenkens, weil sie uns im Grunde sagt, pass mal auf, wenn du sexuelles Begehren hast, dann verwirkliche es. Aber du brauchst dir keine Illusion darüber machen, dass du dabei jemanden lieben musst. Vergiss das alles und geh ran an die Sache. Aber in diesem Fall würde ich ganz einfach sagen, dass die Liebe im Namen der Wirklichkeit des Geschlechtlichen disqualifiziert oder, wenn man so will, dekonstruiert wird. Die Liebe soll dekonstruiert werden hier. Und man sagt, das ist doch das rohe Reale, ja. So runtergebrochen ist halt das Geschlechtliche, klar, dieser Trieb. Aber nein, das ist Schwachsinn. Wir wissen auch seit Freud, dass dieser Trieb auch so ambivalent ist und nicht so runtergebrochen werden kann. Nicht so etwas Automatisches ist das der Aufgrund beim Menschen. Nun ja. Jetzt weiter hier. Ich würde zu diesem Punkt gern meine gelebte Erfahrung geltend machen. Ich kenne, glaube ich, wie beinahe jeder, die Kraft und die Dringlichkeit des sexuellen Begehrens. Mein Alter hat es mich nicht vergessen lassen. Ich weiß auch, dass die Liebe in ihrem Werden auch die Verwirklichung dieses Begehrens vorsieht. Das ist ein wichtiger Punkt, weil, wie eine ganze weit zurückreichende Literatur bestätigt, die Verwirklichung des sexuellen Begehrens auch einen der seltenen materiellen, absolut mit dem Körper verbundenen Beweise dafür darstellt, dass die Liebe etwas anderes als eine Liebeserklärung ist. Die Liebeserklärung vom Typ »Ich liebe dich« besiegelt das Ereignis der Begegnung. Sie ist wesentlich, sie verpflichtet. Aber seinen Körper auszuliefern, sich auszuziehen, nackt für den anderen zu sein, unvordenkliche Gesten zu vollziehen, jede Scham aufzugeben, zu schreien, diese ganze Inszenierung des Körpers kann als Beweis für eine Hingabe an die Liebe angesehen werden. Darin besteht doch ein wesentlicher Unterschied zur Freundschaft. Die Freundschaft braucht keinen körperlichen Beweis, keinen Widerhall im Genießen des Körpers. Deshalb ist sie das intellektuellste Gefühl. Die Philosophen, die der Leidenschaft misstrauen, haben es immer bevorzugt. Die Liebe weist vor allem mit der Zeit viele positive Eigenschaften der Freundschaft auf. Aber die Liebe bezieht sich auf die Gesamtheit des Seins des anderen und die Hingabe des Körpers ist das materielle Symbol dieser Gesamtheit. Man wird sagen, aber nein, da ist das Begehren im Spiel und nur das Begehren. Ich behaupte aber, dass im Element der erklärten Liebe diese Liebeserklärung, selbst wenn sie noch latent ist, die Wirkung des Begehrens und nicht direkt das Begehren hervorruft. Die Liebe will, dass ihr Beweis das Begehren umfasst. Die Zeremonie der Körper ist so dann das materielle Pfand des Wortes. Sie ist das, wodurch die Idee sich herausbildet, dass das Versprechen einer Neuerfindung des Lebens gehalten wird und zuerst auf der Ebene der Körper. Doch die Liebenden wissen noch im wildesten Taumel, dass die Liebe beim Erwachen am Morgen wie ein Schutzengel die Körper umgibt, wenn über den Beweis dafür, dass die Körper diese Liebeserklärung gehört haben, der Frieden einkehrt. Deshalb kann die Liebe nicht bloß eine Verkleidung des sexuellen Begehrens sein, eine komplizierte und trügerische List, damit die Fortpflanzung der Gattung sich vollzieht. Das ist sie, glaube ich, für niemanden, außer für die Ideologen, die an ihrem Untergang interessiert sind.
Ja.
Also nur die Ideologen wollen hier die Liebe töten, sagt er. Und für alle anderen ist es eigentlich immer noch so, dass es ein transzendentes Gefühl ist, was man nicht darauf reduzieren kann, dass einfach nur diese Begehrlichkeit ist, das Begehren wird gestillt, sondern am nächsten Morgen liegt man dann so da und wird von diesem Zauber noch erfüllt. Und das halt, wenn die Körper diesen Liebesbeweis auch gehört haben, wenn es wirklich geklappt hat, mit diesem sich ausliefern und aufs Spiel setzen und es dieser Sex dann wirklich zu dem Beweis der Liebe, zu der Materialisation der Liebe geworden ist, dann weiß man am nächsten Morgen, umgibt einen noch dieser Zauber der Intimität und dieser Zauber der Liebe, dass man einfach diese Gewissheit spürt, zu lieben und geliebt zu werden. Und das ist also etwas, ein Gefühl, das ganz einfach da ist und das uns schon zeigt, dass es nicht auf das reine Begehren reduzierbar ist. Dass es nicht nur so ein Trick ist, mit dem uns die Evolution dann sagt, ja, du musst halt dahin gebracht werden, hier Nachkommenschaft zu zeugen. Sondern es ist wirklich diese Liebeserklärung, die im materiellen Akt vollzogen wird. Und dann ist das nur ein Nebenprodukt, das die Menschheit sich erhält, die Menschheit sich fortpflanzt. Ich will hier schnell weiterschreiten, weil das Wichtigste kommt dann noch. Den Zufall fixieren, ja, das ist halt dieser Punkt mit dem Zufall. Es kommt so viel auf den Zufall an in der Liebe. Diese Begegnungen sind immer noch so zufällig. Trotz der Propaganda von Mythik, da steht da einfach immer dieser Zufall, der die Begegnung erstmal ermöglicht. Und dann sagt man, ich werde aus dem Zufall etwas anderes machen. Ich werde daraus eine Dauer, eine Hartnäckigkeit, eine Verpflichtung, eine Treue machen. Und dann geht es um die Treue. Darum ging es mir ja hier. Da sagt Badiou, also Treue ist ein Wort, das ich hier in meinem philosophischen Jargon verwende, indem ich es aus seinem gewöhnlichen Kontext löse. Es bezeichnet eben den Übergang einer zufälligen Begegnung zu einer Konstruktion, die so fest ist, als wäre sie notwendig gewesen. Ja, genau. Es ist völlig klar, dass am Anfang die Begegnung steht, die reine Kontingenz. Und dann will der Mensch aber daraus etwas Hartes, etwas Währendes machen, etwas Dauerndes. Und da verwendet er jetzt diese Treue, sagt er aber nicht im ursprünglichen Sinn. Das werden wir hier jetzt nochmal ganz genau nachlesen. Und ich weiß nicht, ob ich meine Gedanken hier schon aussprechen will. Doch, aber ich glaube, ich muss es aussprechen. Ich muss hier schon vorher aussprechen, was ich denke. Nämlich, dass ich mal sage, ja gut, diese Liebe, diese höchste Form der Liebe, die man so anstreben kann. Sagen wir mit Robert Faller, dass die Liebe für alle Zeiten und mit dem einen Partner, der einen immer glücklich machen wird und der einem reichen wird, das ist eine wichtige Illusion, eine Fiktion, die man eine zivilisierte Fiktion, die man so aufstellen kann, weil man zivilisiert ist und daran glauben kann. Das ist dieses Thema von Faller, die Einbildung, das Thema der Einbildung, die so enorm wichtig sind und die wir heute einfach von uns abschütteln wollen, weil wir sagen, wir wollen doch nicht mehr glauben, wir sind doch nicht blöd, wir glauben doch nicht an irgendwas. Aber es ist immer grundlegend im sozialen Raum, dass da Einbildung gibt, Höflichkeit basiert auf einer gespielten beim gespielten Akt der Höflichkeit gegenüber einem imaginären Dritten, der das jetzt wahrgenommen hätte, dass meine Geste hier höflich ist, auch wenn es jetzt hier praktisch vielleicht gar keinen Nutzen hat, praktisch gar keinen Nutzen hier so eine höfliche Geste zu vollziehen oder immer Gesundheit zu sagen nach dem Niesen. Das ist also auch so eine Einbildung, so eine Art Zwang, dann Gesundheit zu erlangen, weil man sagt, ja, der große andere schaut ja zu und der wird hier sehen, ob du dich höflich benimmst. Genau. Und ja, so können wir das sehen mit der monogamen Liebe auch, mit der Verschmelzung mit der einen Person, sage ich auch, ja, das überzeugt mich von Faller, dass wir sagen, das ist wichtig, das nicht aufzugeben, dieses Ideal nicht preiszugeben, sondern es ist wirklich was, was ich so spüre, dass ich anstrebe und was vielleicht was allgemein Menschliches ist. Aber es trotzdem als eine Fiktion zu bezeichnen und das eben nicht, vielleicht nicht explizit in der Liebesbeziehung, aber beim Philosophieren, da kann man es mal so bezeichnen und sagen, ja, da ist aber diese Fiktion und es kann ja trotzdem klappen, so bis zum Lebensende zusammen zu bleiben. Das wäre auch schön und wünschenswert sicher, nur nicht für alle Menschen kann es klappen. Ja, wir sehen es heute, dass für immer weniger Leute klappt und ich sage einfach, das muss nicht das höchste Ziel sein, dass man sagt, diese eine Art der Liebe zu erreichen, sondern Sexualität ist auch schon was Schönes und kann auch schon mit Liebe verbunden sein und man kann auch die Liebe suchen. Eine Verbindung von Liebe und Sexualität suchen, wo man nicht genau weiß, auf was man sich da einlässt, aber halt schon, wie Badiou da meinte, nicht dieses Hemmungslose, nicht zu sagen, ja, mach dich frei von diesen Illusionen der Liebe und schreite einfach hier zur Tat. Da kannst du hemmungslos genießen, einfach diese partiellen Lüste, partiell kannst du hier dir das Genießen rausnehmen, wie es dir passt und ja, diesen Sex halt genießen, vielleicht dies und das, nur die schönsten Dinge genießen, aber halt nicht dieses schwierigere Projekt der langfristigen Beziehung, wo Pfaller auch meinte, viele Paare heute leben gar nicht mehr zusammen oder wollen oder können sich nicht auf einen gemeinsamen Wohnort einigen. Das schrieb Pfaller oder Illos, weiß ich nicht genau. Ja, dass also da auch so eine Tendenz gibt zu sagen, aber es reicht doch, wenn du nur Sex hast, dieses Genießen, das, ja, das ist doch das Ruhe, das Blanke, das worauf man es runterbrechen kann. Und hier müssen wir also einen Grat finden dazwischen und zwischen dieser völligen Verschmelzung bis in alle Zeiten, wo ich sage, ja, sicher erstrebenswert, aber sicher nicht realisierbar für alle Menschen und auch nicht mal so wichtig dann am Ende, sondern vielleicht auch eher was einen blockiert. Deshalb muss ich hier diese kritische Reflexion einschieben, bevor ich das lese, was enorm berührend ist, was jetzt kommt für einen Abschnitt. Aber ich muss hier eine Kritik schon mal voranstellen, weil das sonst nicht mehr einzufangen wäre. Das, was ich jetzt vorlesen würde, das wäre nicht mehr einzufangen, wenn ich es so vorgelesen hätte. Und ich muss hier das ganz klar einordnen, weil meine Theorie hier sich wirklich mehr an Pfaller orientiert und dieser Idee, dass wir die Monogamie überschreiten müssen und uns der Polygamie annähern müssen, weil das viel lustvoller ist und weil dann diese Idee der einen idealen Liebe eigentlich eher blockiert und eher davon abhält, nach der Liebe heute, nach der Schönheit des Tages, wie Rimbaud sagte, zu suchen und diese Schönheit einfach in irgendeinem Gesicht zu erblicken, das man da im Supermarkt sieht und sich zu trauen, diese Person anzusprechen. Aber da ist man halt immer so dann vielleicht gehemmt, nicht nur, weil man schüchtern ist, sondern auch, weil diese Rationalität einsetzt, dieses Denktriebwerk da, dieses Räderwerk, das einem sagt, wie Eva Illus eben meint, dass es eine enorm wichtige Entscheidung ist, die da getroffen werden muss, die nach dem Liebespartner, und dass man da natürlich keinen Fehler machen will und das genau kalkulieren will, genau abwägen muss, passt das zusammen, passen diese Interessen zusammen, kann man wirklich diese Gefühle so aufrechterhalten, wie wird das in Zukunft sein? Und da sage ich einfach, es ist doch besser, sich da mitreißen zu lassen, was ich vorher meinte mit dem Instinkt von Nietzsche. Die vitalen Kräfte, ja, die schlummern doch in uns und von denen kann man sich so dahin ziehen lassen. Nicht das ewig Weibliche zieht uns hinein, das ist Quatsch, das ist klar. Sondern nein, da zieht uns was, dieser Strom des Aktivismus, sage ich mal, der Strom des Aktivismus ist nämlich diese Lust, aktiv zu werden. Das ist nur so dieser Begriff, den ich da erfunden habe, nachdem ich diese Clips von Leonie Bremer gespielt hatte, in Folge 14, weil sie mich so beeindruckt hat durch ihren Aktivismus. Und dann habe ich das versucht, also einen philosophischen Begriff zu münzen. Dieser Strom des Schaffens, dieser aktivistische Strom. Naja, dieser Aktivismus jedenfalls. Und da sagte ich schon mal in irgendeiner Folge, dass dieser Strom ja schon von allein fließt in jedem Menschen und dass der einfach nur nicht mehr so stark gehemmt werden soll wie bisher. Das würde dann schon ermöglichen, dass die Handlung da aus uns herausbricht und man auf die andere Person dazugeht im Supermarkt. Aber im Normalfall ist dieser Strom halt eher gehemmt und was man tun muss, ist also nur etwas Negatives, etwas wegnehmen, etwas subtrahieren, diese Hemmung subtrahieren, diese Barriere, diesen Staudamm, da ein bisschen entstauen, vielleicht nicht mal komplett, sondern dann wird es wirklich zu viel Wasser, das da auf einmal runterschießt, sondern da muss man ganz behutsam vorgehen, sage ich, und diesen aktivistischen Strom, den da eins nach dem anderen die Steine wegschieben und dann kann das Wasser durchfließen und man kann vielleicht diesen Schritt wagen. Genau, und jetzt muss ich hier aber immer noch weiterreden, weil ich das immer noch nicht auf den Punkt gebracht habe. Wie ist also dieses Verhältnis von Monogamie und Polygamie? Aber es geht ja nicht nur um diese Frage, also der Sexualpartner, ob man jetzt nur mit einem Partner Sex hat oder mit mehreren. Wo ich halt sage, es ist von vornherein unrealistisch, das mit der Monogamie, weil, ja, wie man dann halt sehen kann aus statistischen Erhebungen, dann doch wieder viele Leute fremdgehen, weil sie vielleicht einfach diese Lust haben am Gesetzesübertritt wieder. Wo ich letztes Mal sagte, ich habe auch diese Lust, aber kann hier ganz klar sagen, dass es nicht zu diesem Gesetzesübertritt gekommen ist. Mit dem Rauchen meine ich. Ich habe hier außerhalb der Wohnung geraucht, kann ich hier sagen, weiß gar nicht warum, ich da keine Lust mehr hatte, das Gesetz zu brechen. Gut, das normale deutsche Gesetz ja schon gebrochen, aber nicht hier das Hausgesetz meiner Eltern. Wie dem auch sei, da war ich also legal unterwegs letztes Mal. Aber in der Liebe, glaube ich, fällt es schwer, immer so legal zu bleiben, immer so auf dem rechten Pfad zu bleiben, wie Jesus meinte. Ich glaube nicht, dass es das immer so durchsetzbar ist. Oder selbst wenn, dann versagt man sich halt etwas, aber warum sollte man das tun? Sagt Robert Faller, warum die geliebte Person dazu zwingen, sich ihren sexuellen Appetit zu versagen? Und dann ist sie vielleicht zu mir grantig. Aber was Faller sagt, ist doch, es ist viel wichtiger, wie sich die geliebte Person gegenüber mir verhält, als wie sie sich gegenüber einem Dritten verhält. Und das ist so beeindruckend, weil das auch das ganze Feld der Eifersucht dann abdeckt. Die Eifersucht entsteht nur, weil man sich da imaginiert, wieder imaginäre Bilder aufbaut, was diese Person jetzt mit einem Dritten tut. Und das führt zur Eifersucht, weil einem das so wichtig ist, weil es einem anscheinend wichtiger ist, was tut sie außerhalb unserer Beziehung, als das, was tut sie innerhalb. Aber das wäre doch mal viel wichtiger, sagt Fall. Und das überzeugt mich einfach komplett, dass ich sage, ja, viel wichtiger, wie verhält sich diese Person gegenüber mir. Die Liebe ist etwas enorm Schwieriges, wie Badiou beschreibt, dass man Punkt für Punkt immer weiter so aufbauen muss. Es gibt den Punkt der Reisen, den Punkt des Alltagslebens, vielleicht den Punkt des Kinderkriegens, Punkt des Geschlechtsakts. Und so viele Punkte, Punkt des Reisens fand ich auch so interessant, weil eine Reise ja sicher auch sowas sein kann, was die Liebe stärkt, aber was auch Schwierigkeiten vorbringt, wo man sagt, viele Paare streiten sich dann auch oder ja, wenn es langweilig wird, vielleicht muss man dann ein eigenes Drama sich ausdenken, dieses Drama. Deshalb ist der Urlaub vielleicht auch immer eine Klippe, die da zu umsegeln ist. Ja, also da gibt es verschiedene Punkte und viele Klippen, die umsegelt werden müssen, wenn man sich auf den Weg macht zu dieser Liebe. Wie Platon meinte, der Anstieg zu einem immer höheren Gut, das müssen wir etwas kritisch sehen, aber trotzdem ein gutes Bild, das Platon uns da gemalt hat von der Liebe als einem Anstieg, immer weitere Ringe. Ja, wenn man von einem ausgeht, von einem liebenswerten Objekt, dann kann man sich nicht beschränken. Und genauso in der Liebesbeziehung, diese Begegnung muss verstetigt werden, sagt Badiou, und es reicht nicht, wie die Surrealisten, werden wir gleich vorlesen, wie die Surrealisten zu sagen, es kommt alles auf die Begegnung an, aber die Frage der Dauer, die wird da nicht beantwortet, sondern Badiou ist das wichtig mit der Dauer. Und mir ist es ja auch wichtig, nur sage ich hier halt, Treue können wir nicht so definieren, dass wir sagen, kein Sex mit einem Dritten, sondern da stehe ich wirklich ganz bei Faller und sage, warum soll die Partie Tennis schlimmer sein, oder die Partie Tennis könnte auch schlimmer sein, mit einem Dritten, als der Sex mit dem Dritten. Warum sollte Sex sowas anderes sein als Sport oder ein philosophisches Gespräch? Da passiert genau sowas außerhalb der Beziehung. Etwas, was innerhalb vielleicht nicht passiert, was einfach einen neuen Horizont eröffnet für die geliebte Person, was sie mit mir, ihrem eigentlich offiziellen Liebhaber nicht erleben kann. Und eigentlich, ja, ist es sehr wichtig von Pfarrer zu sagen, Sex ist da keine so besondere Aktivität, dass wir jetzt sagen müssten, das ist jetzt dieser Treubruch, sondern ja, vielleicht sogar vielmehr das philosophische Gespräch. Sich so Gedanken zu machen über das Universum, das ist aus meiner Sicht hier als Podcast-Philosoph eigentlich ist das wirklich das Intimste, was man erleben kann. Und ich habe es noch nicht so oft erlebt mit anderen Leuten, weil sich nicht so viele für Philosophie begeistern natürlich. Aber ich sage es ja, das ist, scheint mir auch so viel intimer eigentlich als Sex. Und das ist kein Witz. Das ist hier ganz ernst. Gut, in der Liebe ist immer diese Dialektik zwischen Tragik und Komik. Das hatten wir letztes Mal gesehen, klar. Trotzdem sage ich hier eher ernst in dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Da liegt eher der Ernst drin, dass wirklich diese Partie Tennis auch schwerwiegender sein könnte in einer Beziehung. Ein schwererer Fehlschlag sein könnte, wenn man es mal so sieht, als jetzt der Sex. Jetzt muss ich aber noch auf einen bestimmten Punkt kommen, bevor ich weiterlesen kann. Der Sex ist also nicht so schlimm. Genau, das war's. Der Sex wird in einer solchen Sichtweise, wo Sex außerhalb der Beziehung gleich zum Treuebruch wird, in einer solchen Sicht wird Sexualität grundlegend abgewertet. Das war's, was ich bei Pfaller rausgelesen habe. Diese Frage konnte er auch nicht beantworten. Er wollte es nicht, hat die Frage gestellt, wird der Sex so gering geschätzt oder besonders hoch geschätzt? Und ich sage tatsächlich, es ist eine Geringschätzung. Nicht eine Hochschätzung, wie man sagen könnte, dass man sagt, das ist dieses besondere Sex, deshalb dürfen wir es halt nur wir beide machen zwischen uns und dieses Besondere, darf nirgends in verloren gehen, außerhalb der Beziehung entwischen, sondern es ist nicht diese Hochschätzung, es ist eine Geringschätzung des Sex. Weil Sex wird hier abgestempelt zum bloßen Symbol. Ja, eigentlich ist es doch was Reales. Eigentlich sind wir doch hier im realen Teil der Triade. Der Realer geht es doch gar nicht mehr. Den anderen so berühren, diese Schreie, dieses unglaublich Obszöne. Viel realer geht es, glaube ich, nicht mehr. Aber in einer solchen Beziehungsmoral wird das dann ja zum rein symbolischen Akt, dass man sagt, wir bestätigen uns hier, dass unsere Liebe noch gültig ist. Gut, wie bei Badiou, was ich gerade vorgelesen habe, diese materielle Manifestation der Liebe, das stimmt ja auch so. Ja, aber ich sage halt, es wird schwierig. Ich finde es kritisch, wenn in dieser rigiden Beziehungsmoral dann der Sex nur noch auf dieses Symbolische reduziert ist, dass er etwas bedeuten soll, dass er sagen soll, aber ja, er bedeutet jetzt diese Liebe zwischen uns und wenn die Monogamie gebrochen wurde, dann ist damit auch automatisch die Liebe gebrochen zwischen uns. Das ist diese moralische Sicht, die ich hier kritisch sehen möchte. Und ja, der Sex ist hier gering geschätzt zum Bedeutungsträger, zum Stabilisator, einfach für die Liebe, für diese Beziehung degradiert, wo eigentlich so ein lebendiges Verlangen ist. Wie Lacan sagt, der späte Lacan redet da also von einer Art Lamelle, was so eine Art Tierchen sein soll, das irgendwie von einem Besitz ergreift. Eine Lamelle, strikt unsichtbar, sagt er, glaube ich, aber irgendwie, dass sich seit der Geburt beim Menschen so eingepflanzt hat und dann im Körper herumwandert. Diese Lamelle ist das sexuelle Begehren. Und ja, es ist etwas Ungreifbares. Es ist aber etwas Unglaubliches, auch etwas Schönes, aber natürlich auch ein bisschen traumatisch, dem immer wieder so ausgeliefert zu sein, dem Begehren, immer wieder so Personen zu begehren, fremde Personen, die man gar nicht kennt, wo man gar nicht einschätzen kann, was hat man da für Chancen, für Möglichkeiten, da in Kontakt zu kommen oder was ist überhaupt der eigene Wille, was ist das eigene Begehren. Das ist immer wieder traumatisch mit der Lamelle, also das leuchtet mir absolut ein, dass Lacan sagt, da ergreift so ein untotes Wesen Besitz von einem und das ja, zieht sich einfach bei Menschen so durch, vom Säugling bis dann ins hohe Alter, auch der Säugling, auch da entwickelt sich ja schon die sexuelle Libido im Kindesalter. Das ist etwas, was von einem Besitz ergreift und für mich ist einfach ein bisschen rigide, das dann so einzuschließen, zu meinen, man könnte das so einschließen in der Monogamie. Genau. Und ich glaube, damit habe ich jetzt das ausgedrückt, was ich hier ausdrücken wollte. Eigentlich nur nochmal das zusammengebunden, was ich hier von Robert Pfalter schon vorgelesen hatte. Hervorragender Philosoph, den ich jetzt schon länger nicht mehr vorgelesen habe. Aber ja, das sind diese Wege des Unbewussten. Vielleicht sträubt sich auch immer wieder was gegen eine zu schnelle Erkenntnis. Genau, Lacan sagt auch, nicht zu schnell verstehen. So geht es mir auch mit Pfalter, dass ich da wirklich einen sehr langsamen Rhythmus braucht, um diese revolutionären Thesen zu verstehen, die er da ausbreitet. Jetzt können wir aber wirklich weiterlesen bei Badiou. Jetzt habe ich das also so eingeordnet. Ich sage mal, diese Liebe bis ins hohe Alter ist erstrebenswert, aber ist nicht der einzige Horizont und muss nicht für jeden Menschen so sein, sondern Liebe ist an sich was Schönes. Und was diese Liebe ist, was dann die Frage der Dauer ist und der Treue, das kann man vielleicht nur im Fall von Fall zu beantworten, aber besser ist schon mal zu sagen, es besser zu lieben als nicht zu lieben. Und für mich steht einfach diese Gefahr ganz, ganz hoch, dass man sich komplett von der Liebe abhalten lässt, weil diese Idee der Verschmelzung, der ewigen Anpassung, der ewigen Passform, dass die beiden einfach so zusammenpassen für immer. Diese Idee beängstigt einen zu sehr und versetzt einen in Schockstarre, in Starre. Diese Gefahr liegt für mich da einfach drin, wenn man das so ansetzen wollte als Ideal, als das höchste Ideal jetzt der Liebe. Aber ich sage, für einige Menschen kann es sicher so in Erfüllung gehen. Und auch für mich würde ich mir das sicherlich wünschen, noch so bis 80, 90 dann mit dieser einen Person zusammen zu sein und zu sagen, ich liebe dich heute mehr als jemals zuvor. Ja, das ist nämlich das, was jetzt hier vorkommt. Nämlich, ja, lese ich einfach mal weiter, diese Frage des Fragestellers hier. In diesem Zusammenhang muss ich aus dem sehr schönen Buch von André Gortz, Brief an D., Geschichte einer Liebe, zitieren. Es ist eine Liebeserklärung des Philosophen an seine Frau Doreen, die Erzählung einer, wenn ich so sagen darf, immerwährenden Liebe und deren erste Zeilen folgendermaßen lauten. Du wirst 82. Du bist 6 cm kleiner geworden. Du wiegst nur noch 45 Kilo. Und immer noch bist du schön, graziös und begehrenswert. Seit 58 Jahren leben wir nun zusammen und ich liebe dich mehr denn je. Wieder trage ich eine verzehrende Leere in meiner Brust, die einzig die Wärme deines Körpers an dem meinen auszufüllen vermag. Welche Bedeutung geben Sie der Treue? Fragte er. Ja, mir sind hier einfach die Tränen gekommen. Jetzt konnte ich es nicht mehr zurückhalten. Aber ich muss hier weitermachen und sachlich bleiben. Lesen wir diese Antwort von Badiou. Hat die Treue nicht eine viel beträchtlichere Bedeutung als das bloße Versprechen, nicht mit jemand anderem ins Bett zu gehen? Zeigt sie nicht gerade, dass das anfängliche »Ich liebe dich« ein Versprechen ist, das keine besondere Bestätigung braucht, das Versprechen, eine Dauer zu konstruieren, damit die Begegnung von ihrem Zufall befreit wird? Also was er hier sagt, ist ein Versprechen, das keine besondere Bestätigung braucht. Also auch nicht diese Bestätigung der Monogamie. Das Versprechen, einfach eine Dauer zu konstruieren, um diesen anfänglichen Zufall zu überwinden. Ja, das ist für mich so die Liebe. Dieses unglaubliche Versprechen. Das große Versprechen kam auch bei Rambeau vor. Das große Versprechen, dass man einfach diesen Akt wagt. Diese Handlung, wo ich sage, da geht man über sich selbst raus und weiß nicht, wo man da reinfällt. Aber man weiß nicht, ob man es so halten kann, ob es wirklich so durchzuhalten ist. Aber zu sagen, ich liebe dich, ist doch so ein Punkt, den man überschreiten sollte, sage ich, was man sich trauen sollte. Und ja, eine Dauer zu konstruieren. Darum geht es damit. Lese ich weiter. Mallarmé sah das Gedicht als Wort um Wort besiegten Zufall. In der Liebe bezeichnet die Treue diesen langen Sieg, den Tag für Tag in der Erfindung einer Dauer, in der Geburt einer Welt besiegten Zufall der Begegnung. Warum sagt man so oft, ich werde dich immer lieben? Vorausgesetzt freilich, dass das keine List ist. Die Moralisten haben sich darüber natürlich oft lustig gemacht und gesagt, dass das in Wirklichkeit nie wahr ist. Erst einmal stimmt es nicht, dass das nie wahr ist. Es gibt Leute, die sich immer lieben, und zwar viel mehr, als man glaubt oder sagt. Und jeder weiß, dass die Entscheidung, eine Liebe zu beenden, und vor allem, wenn es einseitig geschieht, immer ein Desaster ist, so überzeugend die angeführten Gründe auch sein mögen. Es ist mir nur einmal in meinem Leben passiert, dass ich eine Liebe aufgegeben habe. Es war meine erste Liebe, und ich wurde mir zunehmend bewusst, dass dieses Aufgeben eine Schuld darstellte, sodass ich zu dieser ersten Liebe spät, sehr spät zurückgekehrt bin. Der Tod der Geliebten näherte sich. Aber mit einer Intensität und einer Notwendigkeit, die unvergleichlich sind. Danach habe ich nie mehr aufgegeben. Es gab Dramen, Zerfleischungen und Ungewissheiten, aber ich habe niemals mehr eine Liebe verlassen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diejenigen, die ich geliebt habe, auf ewig geliebt habe und noch liebe. Ich weiß also aus persönlicher Erfahrung, dass die skeptische Polemik unzutreffend ist. Und zweitens ist das Ich liebe dich in vielerlei Hinsicht immer die Ankündigung eines Ich liebe dich für immer, das den Zufall auf der Ebene der Ewigkeit fixiert. Wir brauchen keine Angst vor den Wörtern zu haben. Die Fixierung des Zufalls ist eine Ankündigung der Ewigkeit. In gewissem Sinne erklärt sich jede Liebe für ewig. Das ist in der Liebeserklärung enthalten. Das ganze Problem ist danach, diese Ewigkeit in der Zeit zu verwirklichen. Denn im Grunde ist das die Liebe, eine Erklärung der Ewigkeit, die sich in der Zeit verwirklichen oder entfalten muss, so gut sie kann. Ein Hinabsteigen der Ewigkeit in die Zeit. Deshalb ist sie so ein intensives Gefühl. Die Skeptiker bringen uns doch auch zum Lachen, denn wenn man versuchen würde, auf die Liebe zu verzichten und nicht mehr an sie zu glauben, wäre das ein wahrhaftes, subjektives Desaster. Jeder weiß das. Das Leben wäre schon sehr farblos. Also bleibt die Liebe eine Macht, eine subjektive Macht. Eine der wenigen Erfahrungen, bei der man ausgehend von einem Zufall, der im Augenblick eingeschrieben ist, eine Ewigkeitsbehauptung wagt. Immer ist das Wort, wodurch man in Wirklichkeit Ewigkeit sagt. Denn man kann weder wissen, was dieses immer bedeuten soll, noch welche Dauer es haben wird. Immer bedeutet ewig. Bloß ist es ein Versprechen in der Zeit, weil man Claudel sein muss, um zu glauben, dass es über die Zeit hinaus andauert, in einer sagenhaften Welt nach dem Tod. Claudel ist also ein christlicher Dramatiker. Doch dass die Ewigkeit gerade in der Zeit des Lebens existieren kann, das beweist die Liebe, deren Wesen die Treue in dem Sinn ist, den ich diesem Wort gebe. Im Grunde das Glück? Ja, das Liebesglück ist der Beweis, dass die Zeit die Ewigkeit aufnehmen kann. Andere Beweise sind die politische Begeisterung, wenn man an einer revolutionären Aktion teilnimmt, die Lust, die die Kunstwerke freisetzen, und die fast übernatürliche Freude, wenn man eine wissenschaftliche Theorie endlich versteht. Diese drei Beispiele hier zum Schluss. Das sind also Beispiele, sagt er, für einen Beweis, dass die Zeit die Ewigkeit aufnehmen kann. Wir leben hier in der Zeit der Immanenz unserer Welt hier und heute. Als Atheisten können wir einfach sagen, dann ja, wird dieses Leben zu Ende sein, danach kommt nichts mehr. Es gibt einfach nur diese Zeit, die wir hier durchlaufen. Aber in dieser Zeit kann die Ewigkeit eindringen. Diese Zeit kann die Ewigkeit aufnehmen. Und ein Beweis dafür, sagt er, ist die Liebe. Was anderes ist halt, an einer revolutionären Aktion teilzunehmen. Die Lust, die man im Anblick eines guten Kunstwerks empfindet, oder wenn man eine wissenschaftliche Theorie komplett verstanden hat. Das sind alles diese Beweise, aber der größte Beweis ist vielleicht diese Liebe und dass es wirklich auf ewig halten soll. Und der Beweis dafür, sagt er, ist einfach das Glück, das entsteht, das Liebesglück. Dieses Glück, das man halt sich auch erarbeiten muss, dass ein immer wieder darauf zurückkommen braucht, immer wieder muss man auf diese Liebe zurückkommen, sie neu erklären, sie anders erklären, gewisse Rituale vollziehen, sich dem anderen öffnen oder dann arbeiten. Das immer wieder aufnehmen. Und nur so, sagt er, da kann das Liebesglück entstehen. Und dieses Glück ist selbst der Beweis, für diese Ewigkeit und für diese Treue. Und diese Treue braucht keinen anderen Beweis. Ja, meine ganze Vorrede hier, dachte ich hier, eigentlich widerspricht meine Überzeugung ja gar nicht so sehr der von Badiou. Eigentlich nicht so, sondern er lässt ja eigentlich auch Raum für die Polygamie, indem er sagt, dass die Treue sich durch das Liebesglück verwirklicht und nicht an irgendeiner partikularen, irgendeiner besonderen Feststellung jetzt an der Tatsache, ist dies oder jenes passiert oder nicht passiert. Und ja, ich finde es halt interessant, diese persönlichen Einblicke, die Badiou da gibt, dass er sagt, er hat immer daran festgehalten und in Wirklichkeit weiß ja jeder, dass es ein Desaster ist, eine Liebe aufzugeben. Das habe ich jetzt schon beeindruckt, habe mich schon jetzt ganz schön ins Nachdenken gebracht, die letzten Tage, wo ich das gelesen habe. Ja, ist es wirklich so, dass es in jedem Fall besser ist, an der Liebe festzuhalten? Vielleicht ist es so, dadurch zeigt sich diese Kraft der Liebe, aber auch diese Angst, die sie uns auslösen kann, weil das ist so kontingent, diese Begegnung, aber dann stürzt man dann in die Augen des anderen und durch den Prozess des Kennenlernens und des Verliebens kann man sich dann so ausliefern. Also das Badiou sagt am Endpunkt, wenn wir dann wirklich verliebt sind, wenn dann wirklich die Liebe entstanden ist, dann wäre es wirklich schlecht, die nochmal zu zerbrechen, sondern wenn es jetzt so weit gekommen ist, dann sollte man lieber dran festhalten. Er hat das jedenfalls so gemacht, behauptet er, und ist nur zu dieser einen Person dann zurückgekommen, die er verlassen hatte oder wo er es aufgegeben hatte, als die kurz vor dem Tod stand. Ich kann hier nicht so viel dazu sagen, sondern, ja, ich weiß es nicht, dann fester. Aber es hat auf jeden Fall so eine Kraft, dass man, ja, dass in mir sowas bewegt hat, wo ich vorher vielleicht noch eher dieses Gefühl hatte von einem Supermarkt, in dem man sich bedienen kann. Verschiedene Waren liegen da, verschiedene Liebespartner liegen da. Und wenn es einmal nicht geklappt hat, dann kann man ja zum nächsten weitergehen. Aber vielleicht ist einfach so, wie Badiou hier schreibt, und ja, deshalb kann man natürlich jetzt in diese Falle der Rationalisierung kommen, die Eva Illus beschreibt und sagt, aber dann ist ja umso wichtiger, wenn es stimmt, dass man eine Liebe nie aufgeben sollte unter keinen Umständen, umso wichtiger am Anfang gleich richtig auszuwählen. Aber nein, sage ich, nein, rationalisieren wir da nicht so viel am Anfang, und ja, ich weiß nicht, ob es stimmt, was Badiou sagt. Nein, ich kann es nicht sagen. Und ich glaube, ja, damit. Aber ja, ich finde einfach, das setzt da so einen Kontrapunkt zu dem Gängenbild des Supermarkts, dass man da dann wirklich sich denkt, ja, nicht gegenüber dem anderen, dass du hier so eine moralische Verpflichtung hättest und sagen würdest, ja, aber du hast die Verpflichtung, daran festzuhalten, gegenüber ihm, dem anderen sich, ja, sich irgendwie so zu verhalten und dann diese Liebe auch fortzuführen, sondern, was Badiou hier schreibt, eher eine Verpflichtung gegenüber sich selbst, weil es einfach für einen selbst auch ein Desaster wäre, das aufzugeben. Das ist hier so der Punkt, der mich zum Nachdenken anregt. Was ist also diese Verpflichtung gegen einen selbst? Aber ja, ich glaube, damit muss ich hier langsam zum Schluss kommen, und dieses Buch ist jetzt erst so zur Hälfte behandelt. Da können wir noch weitermachen. Jetzt bin ich bei 1,5 Stunden und kann hier sagen, dass ich letztes Mal auf Spanisch mir dieses Ziel gesetzt habe, jetzt alle 2 Tage zu podcasten. Und für heute habe ich es schon mal geschafft. Es ist jetzt 2 Tage nach der Aufnahme von Nummer 40. Wir werden dann sehen, wie es weitergeht, so ob ich dieses Ideal erreiche oder es auch wieder nur so eine Fiktion ist, aber doch mal besser die Fiktion zivilisiert aufzustellen und zu sagen, ja, so zu tun, als hätte ich unendliche Podcast-Kräfte und könnte hier wirklich alle 2 Tage, alle 48 Stunden wieder was raushauen. Ja, ich weiß nicht, ob ich wirklich so kräftig bin, aber wie Badiou auch schreibt, oder glaube ich, Spinoza zitiert. Nämlich sagte Spinoza, man weiß nicht, was ein Körper vermag. Was ein Körper kann, was sind die Grenzen eines Körpers, das weiß man überhaupt nicht. Interessanter Gedanke, den man auch auf den Sex übertragen kann. Aber an was mich das erinnert, auch wieder die alten Römer. Nämlich hatte ich das nur mal irgendwann mal aufgeschnappt. Das kann ich jetzt hier nicht belegen, aber anscheinend, dass die römischen Legionen, die Armee da auch so lange Strecken, so lange Tagesmärsche zurückgelegt hat mit so viel Gepäck, also vielleicht 50 Kilo Gepäck oder so und dann 50 Kilometer am Tag, wo man sagen würde, heute wäre das nicht mal für Spitzensportler möglich, solche Leistungen zu bringen, aber wir haben es aus den historischen Zeugnissen, dass die Armeen, dass da also ganz normale Leute, gut, vielleicht ein bisschen trainierte Soldaten, aber trotzdem, trotz allem Leute aus dem Volk, einfach so lange Strecken überwunden haben und so große Entbehrungen auf sich genommen haben, weil damals es vielleicht einfach anders war, diese Definition, was kann ein Körper, da sind wir heute so verweichlicht von der Moderne und glauben gar nicht mehr daran, dass ein Körper noch solche Strapazen aushalten kann. Ja, das dachte ich hier einfach nur so, was kann ein Körper, ich weiß nicht, ob ich es kann, hier mit dem Podcasten. Aber es ist mal gut, das auszuprobieren. Und ja, damit muss ich hier wirklich zum Ende kommen, denn es ist klar, dass dann, dass dieses Ziel Hand in Hand geht mit dem Ziel, dann ein bisschen kürzere Folgen zu machen, vielleicht auf eine Stunde mich zu beschränken. Aber heute bin ich auch schon wieder darüber hinausgeschossen und kann jetzt vielleicht nur noch ein Lied spielen. Vielleicht ein Gedicht von Roberto Bolaño. Aber ich weiß nicht. Ich bin hier so müde jetzt langsam. Ja, da weiß ich echt nicht mehr, was soll ich sagen. Ich weiß es nicht mehr. Und ja, ich glaube, deshalb wollte ich dieses Lied spielen. Und jetzt habe ich hier noch mal kurz Pause gemacht und ein Gedicht rausgesucht von García Lorca. Ich dachte, das gibt auch schon einen ganz guten bündigen Abschluss, hier mit einem Gedicht zu enden. Ja, ein kurzes Gedicht hier, weil mir das so gefallen hat mit dem Ei. Wo ich das vorgelesen habe, in einem Gedicht kam immer diese Gritos, diese Schreie, Ei, vor. Ay, mi jaca vale rosa. Ay, y que la muerte me espera. Ay, mein tüchtiges Reitpferd. Ay, und der Tod erwartet mich. Und hier gibt es ein Gedicht von Lorca, das heißt also nur Ay. Das lese ich vor. El grito deja en el viento una sombra de ciprés. Dejadme en este campo llorando. Todo se ha roto en el mundo. No queda más que el silencio. Dejadme en este campo llorando. El horizonte sin luz está mordido de hogueras. Ya os he dicho que me dejéis en este campo llorando. Gut, auf Deutsch, Ei. Das übersetze ich jetzt hier aus dem Bauch raus. Hier habe ich es nur auf Spanisch vorliegen. Der Schrei lässt im Wind ein Schatten der Zypresse. Lasst mich auf diesem Feld weinen. Alles ist kaputt auf der Welt. Es bleibt nichts mehr außer der Stille. Lasst mich auf diesem Feld weinen. Der Horizont ohne Licht ist von Lagerfeuern zersetzt. Ich habe euch schon gesagt, dass ihr mich auf diesem Feld weinen lassen sollt. Ein merkwürdiges Gedicht hier und merkwürdig, aber damit können wir hier abschließen Und es gab noch eine Sache, ein Lied wollte ich spielen, ja, auch wenn ich da ja schon so über die Stränge geschlagen habe letztes Mal, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ist das mit der GEMA-Lizenz, da die Minutenanzahl wurde da überschritten, aber das ist ja nicht schlimm, sondern erst am Ende wird dann abgerechnet und wie ich hier sage, die Verschwendung und Verausgabung von Partei, die muss hier auch das Grundprinzip des Podcasts sein. Ja, ich habe nur noch mal dieses eine Wort gesucht, wie das spanische Cipresse, Cipres. Ja, und dieses Lied, das ich spielen kann, ist Deliverance von Bubba Sparxxx, weil es ist jetzt natürlich eine unglaubliche Deliverance, die ich ankündige und sage, ich will so oft podcasten. Ei, das ist eigentlich nichts zu glauben. Und dieser eine Vers, der darin vorkommt, hat mich natürlich an die letzte Folge erinnert, als ich so geraucht habe, verraucht war, vernebelt war und geschwebt bin. Es ist einfach auch immer wieder diese Frage, die ich mir stelle, was da vorkommt im Lied. Am I a Redneck Substance Abuse Addict? Es heißt so, am I a true talent or just a redneck substance abuse addict? Und ich habe einfach das Gefühl, hier immer weiter zum echten Podcast-Talent zu werden. Und diese Süchte, da sucht man was, da sucht man auch so die verlorene Hälfte, das verlorene, die ursprüngliche Einheit. Dieses Lied passt hier perfekt, um das auszudrücken, was ich mir vorgenommen habe, dass ich immer weiter delivern werde. Und dass es ein schwieriger Weg ist, man muss sich verlieren, um sich zu finden. Ja, irgendwie ist das kompliziert. Da geht man raus, wie ich meinte am Anfang mit der Handlung, da geht man raus, verliert sich und kann sich so erst finden, sich wieder aneignen. Aber man weiß nicht, man muss sich überschreiten, man wird böse in dem Moment und ich will auch böse werden, weil ich einfach handeln will. Und handeln in diesem Sinne, dass Podcasts, das Sprechen, das eigentlich Handeln ist und das Podcasten die höchste Form des Sprechens und des Handelns ist. Und mit diesen Worten kann ich einfach sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal, bis zu Folge 42.
As I crumble within, but legends are made out of vulnerable men. So on the brink of death, I still manage living life. Cause so rarely in this world are these chances given twice. I indeed sold my soul without glancing at the price. No instructions when I was handed this device. But with what I did get, I was more than generous. Put others over self on several instances. But I'm back on my feet without a hint of bitterness. And one way or another, I shall have deliverance. So I say,
I've been traveling for some time. Vision fall and my bottle shine. Only long dark dusty roof.
call of time. People loved you unconditionally. Toast in the new south. This one is for history. Then I slipped, fell, and caused a numbers injury. Called the same people and it's, yo, you just missed the beat. This the formula. Damn it, Bubba, you had it. Why'd you have to keep it polo and New Balance? Then they start to question whether you a true talent or just a redneck substance abuse addict. So then you hide away just to try to find your way. And now they back to calling you 200 times a day. I want all y'all to know, good or bad, I'll remember it at 10 million sold in the name of my deliverance.
I've been traveling for some time.
Could atone for the pain you've endured. The blood you shed, it's still staining your velour. You took your wealth of knowledge and gave it to the poor, only to discover that your savior is manure. Accepted me as kin, put before your younger brother. They put a lie on us, hardly knowing one another. I honestly can say that over time I've come to love you. Now we are brothers and together none can touch us. It haunts me with regret, I never met your baby girl. She's an angel on your shoulder, helping us to save the world. This musical marriage is no coincidence. On my mama tell me, baby, we shall have deliverance, so we say.
I've been traveling for some time, but my vision falls and my bottle shine, out here and tell these folks who your son is. Ooh. Mama tell Russell on the shotgun. Ooh. And get this loot cause we ain't got none. Ooh. Jimmy Mathis, please come out here and tell these folks who your son is. Ooh. And mama tell Russell on the shotgun. Ooh. And get this loot cause we ain't got none.
Bloodshed for a cause that deserves it. It's blood well worth it, we fought to preserve it. You caught him in person, you know Bubba psyched out. You hate it when they talk, but love it when I shout. Women, I doubt that you really can. When I get to doing my hillbilly dance, a step to the left, then two back to the right. Take a shot of Patron and then get back to the mic.